Over Berlin. Präsentiert von Energy.
Hallo, Hangover Berlin hier.
Kuckuck, ich bin auch da.
Mit der Hengsteinreiterin Nina Queer und der geilsten Stute in ganz Berlin, Marcel Mann.
Guten Tag, hallo Nina.
Wilde Mähne und ein Pferdegebiss, das muss Marcel Mann sein.
Ich bin der Camilla dieses Podcasts.
Ach, hallo Marcelchen. Es ist gar nicht so lange her. Wann haben wir uns verabschiedet? Um 6 Uhr morgens und jetzt ist mittags um 12.
Aber die Koppel ist immer noch verwirrt. Wir sind Hangover Berlin, haben wir schon gesagt. Ich habe den Überblick über unser Leben verloren.
Diese Koppel heißt Hangover Berlin. Ja, euer Lieblingspodcast. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir spinnen Stroh zu Gold.
Ja, wir sprühen Scheiße auf Parfum. Nee, wir sprühen Parfum auf Scheiße. Oder, nein, wir sprühen Scheiße auf Parfum, das stimmt schon.
Ist egal, wir düngen. So. Mm.
Ja. Gestern war Marcel mal in meiner Show, sonst gehe ich ganz oft in seine Show, aber gestern war er mal wieder bei mir beim Glamour Quiz.
Oh ja.
Auch wieder im Süß war gestern, jeden Mittwoch. Achtung, nur noch jede zweite Woche mit mir, sonst übernimmt nämlich Amy Strong, weil ich ja eine neue Fernsehsendung kriege.
Eben.
Und da habe ich nicht mehr so viel Zeit für Live-Auftritte.
Das stimmt.
Mhm. Und wir hatten einen schönen, geilen Abend. Ich fand ja irgendwie diesen einen Typ so niedlich. Ich glaube, der kam auch aus Spandau, der Kleine, der irgendwie 23 war, aber wegen seinem Vollbart so aussah wie 45.
Giacomo.
Nein, der hieß irgendwie Beta oder so.
Der hieß Giacomo.
Ich weiß es auch nicht mehr, wie er hieß. Nee, Giacomo, ich weiß, wer Giacomo ist. Das ist der große Italiener, der 2 Meter ist. Aber das war doch der kleine Peter.
Nein, das ist Geppetto.
Wie auch immer, auf jeden Fall fand ich den total niedlich. Und obwohl er jetzt schon eine Freundin hatte, durfte sein Glied nicht in den Mund nehmen. Das hat er mir verboten, weil er ja schon vergeben ist. Ich durfte es aber auf der Toilette kurz kneten. Und das war ein sehr schönes Erlebnis für mich und der Grund, mich hinterher volllaufen zu lassen.
Es war ähnlich wie die Szene beim Töpfern von Ghost, Nachricht von Sam. So war das da auch. Es wurde nur nachgestellt. Es war ein Reenactment, liebe Kinder.
Und was war dein Grund, gestern zu trinken?
Ich habe mich an den heutigen Tag erinnert und dann ist mir aufgefallen, ist auch ein Service-Charakter, den ich habe. Ich kann ja nicht komplett ohne Restalkohol diesen Podcast, als wäre ja auch ein Betrug am Kunden stammen. So, und da hört es bei mir auf.
Ach, du
da bin ich Service,
okay.
Ich bin Service-Comedian, Service-Podcaster und Service-Point. Und deswegen habe ich auch den ein oder anderen Baileys Amarola-Mix.
Amarola.
The Spirit of Africa. Mit Taxa habe ich da reingemischt.
Ja, das ist es. Hast du gesehen, dass auf meinem Balkon eine tote Taube liegt?
Ja.
Ist das nicht eklig?
Ist das, dass das dir jetzt auffällt? Ich habe vor 3 Wochen, habe ich die da hingelegt.
Blöde Kuh. Aber nee, jetzt mal ganz im Ernst. Ich ekle mich ja unglaublich vor Tauben und...
Wirklich?
Ja, du nicht so?
Ich habe neulich gelernt, von einer Kollegin ist im Taubenschutzverein.
Ach was?
Ich habe das gelernt, Tauben sind ein menschengemachtes Problem. Denn die natürliche, ursprüngliche wilde Taube brütet nicht so häufig wie die domestizierte Taube. Und das ist ein Problem, dass die sozusagen viermal im Jahr ein Gelege haben und deswegen die Population so explodiert. Und man, die im Grunde genommen sind alle Maßnahmen gegen Tauben, dass man sie verhungern lässt und sozusagen aushungert. Aber man könnte das auch etwas anders gestalten und die Tauben umsiedeln. Und sie sind ja überall, weil Tauben sind eigentlich Klippenvögel. Und deswegen sind sie auf Gerüsten, auf Balkonen, überall in jeder Ritze, weil das ist ihr natürlicher Habitat, Klippen und Felsvorsprünge und sowas. Seitdem sehe ich es ein bisschen anders, aber natürlich sind sie
Schmutz. Wie soll man
Schmutz.
Sie aushungern? Es gibt doch immer diese verrückten Frauen, kennst du die, die so kiloweise, die jeden Tag 20 Kilo...
Ich habe so eine Szene beobachtet.
Körner.
Letzte Woche in Neukölln, am Rathaus Neukölln,
überall.
Bin ich ausgestiegen.
Überall.
Da war wie die Taubenfrau bei Verrückt.
Wie heißt das? Kevin allein zu Haus.
Die Taubenfrau Kevin allein zu Haus.
Noch schlimmer.
Kevin
noch
allein
schlimmer.
In New York.
Genau.
Da hat eine Frau, ich habe ein Meer aus Tauben gesehen, an dem Brunnen vor dem Rathaus in Neukölln. Und dann habe ich erst gesehen, dass eine Frau Tauben füttert. Dann kam ein Mann auf die Frau zu und hat sie so klein mit Hut gemacht. Der ist komplett aus ausgerastet und hat gesagt, sie können hier nicht die Daumen füttern. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, ich bin nur dran vorbeigelaufen. Die wurde erstmal, also ich würde mal sagen, die hat einen Einlauf bekommen, die wird so schnell nicht mehr mit dem Baguette in Neukölln gesichtet.
Soll ich dir mal was sagen zu der Geschichte? Weißt du, ich habe ja am U-Bahnhof Eberswalder gewohnt, ne? Und beim U-Bahnhof Eberswalder, also musst dir wirklich vorstellen, also ich musste auch irgendwann, ich hatte einen Balkon ganz oben und der war immer zugeschissen. Ich konnte diesen Balkon jahrelang nicht benutzen.
Du hattest doch diese Eule, diese Eulenfigur.
Ja, das half gar nichts. Diese, so blöd sind die Tauben da auch nicht oder ist es ihnen egal? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, erst als so Taubenpiekser dann von meinen Vermietern eingesetzt wurden, so Stachelpiekser, kennt man ja, haben die sich nicht mehr da oben hingesetzt und konnten meinen Balkon auch nicht mehr zuscheißen. So. Auf jeden Fall gab es da, das ist total verrückt, also es gibt den U-Bahnhof, Eberswalder Straße und davor und dahinter ist so U-Bahn-Trasse, die oben lang geht. Und dann gibt es aber an dem einen Traum. Ausgang und an dem anderen Ausgang gab es jeweils eine andere Taubenfrau. Oh, nee. Ja, also sie hatten sie auch ihr Revier aufgeteilt, ja. Und dann haben die da jeden Tag Kilo, die kamen jeden Tag mit so einem Fahrwägelchen an. Wie sagt man das?
Ein Hacken-Porsche.
Genau, mit so Rädern und da war so ein riesen Sack drauf und da wurde aus, da hatte die leergefressene Softeispackungen, da hat sie Wasser reingefüllt, damit die Tauben auch was zu trinken haben, ja. Und dann hat die da wirklich 20, 30 Kilo, also bestimmt 10 Kilo immer Körner hingeschüttet. Scheiße. Tag für Tag. Und dann hatte die auch oft ihr Kind mit. Und wer das kennt, das ist bis zum heutigen Tag noch so. Diese Frau war auch öfters in der Zeitung, hat sehr viele Anzeigen bekommen.
Das ist eine Ordnungswidrigkeit.
Ja, ist aber niemals in Knast gegangen, macht das immer noch. Eine Verrückte, eine Geistesgestörte, die ihrem Kind auch eine grauenvolle Welt vorlebt, weil die wird ja immer nur angeschrien von allen Leuten und sie schreit immer zurück. Und ich dachte mir, ich gehe das mal anders an, weil ich wollte nicht dahin und sagen, hier irgendwie, sie füttern hier die Tauben und alles ist furchtbar und sie weiß nur eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Und ich wollte es schlauer angehen und es als Körperverletzung degradieren oder wie sagt man?
Deklarieren.
Das
also hast du dich zwischen sie, die Tauben Nein. und das Weichbrot geworfen?
Ich habe so gemacht. Ich habe gesagt, passen Sie auf. Ich bin sehr, sehr lungenkrank, sage ich. Mhm. Als Raucherin ist das ja nun...
Du hast ja nicht die Ursache verschleiert.
...durchaus gegeben, oder kann das auch sein? Ich sage, ich bin lungenkrank. Ich sage, diese Tauben scheißen mir den Balkon zu und ich muss ja auf diesen Balkon treten, um frische Luft einzuatmen und ich würde dann ganze Zeit diese Tauben milben und diesen Staub und diese Scheiße einatmen und so. Du, die kannte mich. Und dann hat sie gesagt... Von Ihnen lasse ich mir überhaupt nichts sagen. Sie lutschen den ganzen Tag nur Schwänze. Habe ich alles auf Ihrer Website gesehen.
Die kannte dich ja wirklich.
Die kannte mich wirklich. Die hat es sich schon schlau gemacht, weil ich schon ein paar Mal so böse in ihre Richtung geguckt habe, geschaut und auch mal geschnauzt habe. Ich gebe es zu. Hat die sich schon über mich informiert? Du, und die hatte sofort Gegendarstellung, ne? Also gegen mich persönlich.
Du, als bekannte Oralartistin, ist das natürlich jetzt schwierig, undercover nochmal so einen Taubenversicherungsbetrug einzufädeln. Ja. Du bist zu prominent unter den Taubenfütterinnen.
Und unter den Taubenfeindinnen. Ne? ich bin aber jetzt am Überlegen, weil diese Frau, und das war auch mega ekelhaft, das haben übrigens beide dieser Taubenfrauen gemacht, wenn eine Taube zu Tode kam, überfüttert, vergiftet oder irgendwas, lag die da. Also die eine, die mich als Schwanzlutscherin beschimpft hat, die packte diese Tauben immer in so Zeitungspapier ein und in ihre Tasche, bevor das Futter drin war, ne? Mhm. Und die andere, am anderen Ausgang hinten, mit der ich aber nie was zu tun hatte, weil es schon weiter weg von meiner Wohnung war, die wickelte die Tauben immer in so kleine Stoffwindeln ein, weißt du, so wie man irgendwie so Ökomütter benutzen, keine Plastikwindeln, sondern so Stoffwindeln.
Ja.
Und da hat die diese immer eingepackt und die gehen dann irgendwo hin und werden beerdigt und so. Also
ich finde, aber die Entsorgung ist doch schon mal gesichert. Also das finde ich jetzt
schon mal gut.
Also wenn wir wüssten, dass die daraus jetzt Ragout machen, wäre das was anderes. Aber wenn die einfach nur beerdigen...
Täubchen war im Krieg ein lecker Gericht.
Ja, aber nicht alles, was im Krieg ein leckeres Gericht war, sollte man heute weiterhin verzehren.
Entschuldigung, in Frankreich immer noch auf den Karten...
Ja, aber nicht Stadttauben, die man so fängt oder nicht...
Die fressen doch auch Weinbergschnecken, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Du weißt doch nicht, nicht, woran die Taube gestorben ist, wenn ihr Kadaver da so liegt.
Das weiß man nicht. Auf jeden Fall diese Taube, die wir in diesem Augenblick auf meinem Balkonboden da liegen sehen, die muss weg. Und jetzt ist die Frage...
Welche der Frauen schreiben wir an?
Ja, machst du es? Kannst du das in der Zeitung... Machst du das mal bitte für mich gleich?
Ich nehme keine Zeitung, ich nehme einen Müllbeutel und drehe ihn um und benutze den so wie einen Handschuh und dann...
Aber ich gucke nicht zu.
Niemand muss zugucken.
Und dann bringst du die runter in den Müll.
Ja.
Und danach will ich auch nicht mehr, dass du irgendwas in meiner Wohnung anfäst.
Okay.
So. Also, Thema heute, und da sind wir quasi auch schon wieder in der Materie drin, gute Bekannte von uns sterben und der mysteriöse Art und Weise. Ja. Das ist es.
Es ist nicht das Motto die unendliche heute. Geschichte, es ist die Geschichte über die Endlichkeit.
Endliche Geschichte. Mhm. Die endliche.
Ja.
Und ich weiß nicht, willst du mal anfangen, einen deiner guten Bekannten aufzuzählen, die schon verstorben sind?
Das habe ich dir nie erzählt. Folgendes ist passiert.
Oh Gott,
es ist schon auch, es ist sicher schon acht Jahre ist es, glaube ich, schon her. Mhm. Irgendwann rief mich meine damalige Managerin an und sagt, Marcel, da hat gerade ein Mann angerufen, der behauptet, er ist der Vater von einer Schulfreundin und sie ist verschwunden und er hat die Visitenkarte von dir in ihrem Zimmer gefunden, weil sie irgendwie wieder nach Hause gezogen war. Die hat mal in Berlin, also sie kommt, wie ich, aus Baden-Württemberg, hat dann in Berlin gelebt eine Weile und ist dann wieder zurückgezogen, weil sie in das Unternehmen ihrer Eltern dann eingestiegen ist.
Und hat deine Visitenkarte so von Berlin aus dorthin mitgenommen.
Genau. Mhm. Aber auf meiner Visitenkarte stand halt nicht meine private Nummer, sondern mein Management-Kontakt.
Gut.
Und der Mann behauptet, sie sei verschwunden und ob er dich anrufen könnte. Und dann hat sie gesagt, wie heißt er denn? Ja, so und so. Sag ich, ja, das ist der Vater von wie heißt sie? Verena.
Verena.
Also, ist ihr Deckname jetzt. Die heißt so ähnlich, aber ich muss jetzt nicht einen echten Namen sagen. Also Verena ist verschwunden und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt nicht seine Nummer, gib ihm meine. Und wenige Minuten später rief daraufhin der Vater von Verena an und erklärte mir, Marcel, Folgendes ist passiert, Verena, du kennst die ja auch schon eine Weile und ihr habt ja in Berlin viel Zeit miteinander verbracht und jetzt ist Verena seit 2 Tagen verschwunden, wir wissen nicht, wo sie ist, das Auto ist weg, ihr Handy hat sie mitgenommen und sie ist halt erwachsen, deswegen können wir nicht zur Polizei, weil die Polizei sagt, ein erwachsener Mensch darf hin, wo er will und wir orten jetzt nicht das Handy, wenn nicht akut
ich glaube, bei Erwachsenen ist sogar eine Woche verschollen sein.
Ja, weil erwachsene Menschen haben sicher
Kinder
Gründe.
Kinder 48 Stunden, Erwachsene eine Woche.
Also bei Erwachsenen muss ein Grund vorliegen und es muss echt eine Zeit vergangen sein. Und sie ist jedenfalls verschwunden und wir wissen nicht, wir wissen nur in den letzten Wochen hatte sie immer wieder Kontakt mit so einem Guru. Und ich so, wie mit so einem Guru? Er sagte, ja, der heißt so und so, kennst du den? Ich habe noch nie von dem gehört. Ja, und der...
Ein bisexueller Guru vielleicht, so wie bei der Prinzessin von Schweden?
Ich glaube, ähnlich. Gurus sind ja alle ein Menschenschlag. Die denken ja immer, sie sind Halbgötter und haben der Welt etwas zu geben, was nur sie der Welt geben können. Und wenn man genau hinguckt, sind sie entweder pädophil, kriminell, haben Steuern hinterzogen oder einfach nur irgendwelche beschädigten Wesen. Und anscheinend wurde Verena in den letzten Wochen, wurde es jedenfalls sichtbar, er wusste aber nicht, ob das schon länger vor sich geht, in so einen Kult reingezogen, dass sie so regelmäßig sich mit dem getroffen hat und irgendwie auch andere junge Mädchen sich mit dem getroffen haben und der so die indoktriniert hat und anscheinend die so klein gemacht hatte und gesagt, nur noch mit ihm sind sie lebenswert und vorher ist ihr Leben nichtig gewesen und sie sind Abfall und sie sind Abschaum und sie können jetzt aber sich selber zu besseren Menschen machen. Also erstmal sozusagen sie runter machen, damit sie sich schlecht fühlen und das dann wieder auffangen, indem er ihnen sagt, aber ihr könnt euch ja da selber rausholen, ihr müsst nur irgendwie mir so und so viel Geld immer geben, weil ich gebe ja auch meine Zeit und so. Und dann hat er mir das erzählt, dass die offensichtlich in die Fänge eines so Seelenfressers geraten ist und sie das halt sehen konnten, weil sie Zugriff hatten auf den Computer von ihr und da konnten sie halt nachgucken gestern und heute, was für Nachrichten gingen rein und raus, weil das ja oft sind Geräte ja miteinander verbunden irgendwie. Mhm. Dann konnten sie E-Mails und Nachrichten sehen, aber der Typ ist für sie nicht erreichbar und sie wissen auch nicht, wie die anderen Mädchen oder jungen Frauen heißen. Sie haben nur in den im Kontext rausgelesen, dass es offensichtlich andere gab. Und er sagt, jetzt muss ich dich ganz ehrlich fragen, Marcel, schäm dich jetzt auch nicht dafür oder versuch sie zu decken oder so. Sind bei Verena Drogen im Spiel? Hat sie Drogen genommen? Mhm. Und da habe ich wirklich gestutzt, weil sie war total so eine esoterische schon. Also sie war so ganzheitlich und Körper und Seele sind eins, aber die hat nie Drogen genommen. Da habe ich gesagt, also sorry, da kann ich Ihnen gar nicht helfen. Also ich nehme keine Drogen und sie nimmt keine Drogen. Mhm. Wir haben da mal was getrunken, aber jetzt nicht, dass es auffällig
nicht
war.
Nicht zusammen was gespritzt.
Und ich bin ja auch hier in Berlin und sie ist ja irgendwie in Baden-Württemberg verschwunden. Ich kann jetzt leider überhaupt gar nicht helfen und so. Und dann habe ich gesagt, aber ich kann leider nichts tun, außer sie ist nicht bei mir. Da wäre ich auch ehrlich, sie ist nicht hier. Ich weiß von niemandem, dass sie, wir haben auch keine großen gemeinsamen Bekannten. Ich kenne die Mitbewohner auch nicht. Ich weiß, wo die Wohnung war, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Und dann konnte ich ihm überhaupt nicht helfen. Und dann hat meine Mutter ein paar Tage später
die Leiche gefunden.
Nee, aber so ähnlich. Oh. Meine Mutter hat mich dann angerufen und hat gesagt, also ich habe es in der Zeitung gelesen, da wurde in einem Auto am Waldrand die Leiche einer jungen Frau gefunden.
Och nee.
Und sie passt vom Alter und von der Beschreibung, sie haben jetzt keinen Namen veröffentlicht, aber es passt auf Verena. Und ich musste wirklich, ich habe dann aufgelegt, musste mich erstmal übergeben, weil das mich so mitgenommen hat, dass halt meine Schulfreundin dann offensichtlich nicht mehr unter uns ist. Und da habe ich natürlich versucht, den Vater zu erreichen, konnte ihn die ersten Tage nicht erreichen. Und irgendwann ging er ans Telefon und hat mir erzählt, dass es wirklich sie war. Und dass sie auf ihrem Handy, das hatte sie bei sich, hat man dann finden können, irgendwie die 10 besten Wege, sich ohne Schmerzen das Leben zu nehmen, hat sie irgendwie gegoogelt und so. Und sie hat anscheinend die Abgase vom Auto ins Auto, wie heißt denn das, mit einem Schlauch laufen lassen.
Ach
und
Gott,
hat sich da am Waldrand haben.
Sich selbst vergast.
Ja, sie hat sich selber sozusagen mit einem, ich weiß nicht,
Kohlenmonoxidvergiftung.
Genau, sowas. Mhm. Und
ach Gott, das ist natürlich.
Dann hat er gesagt, dass das jetzt natürlich furchtbar, auch seine Frau ist komplett dies.
Aber es war dann doch ein Selbstmord.
Es war ein Suizid, aber anhand ihres Handys konnte man dann rausfinden, dass sie in den Suizid getrieben wurde von diesem Guru. Von diesem mysteriösen Guru. Die Mutter ist komplett zusammengebrochen.
Na klar.
Sie hatte auch noch, das Absurde ist, Verena hatte auch eine Zwillingsschwester, die ich auch kannte, die komplett aussah wie Verena.
Und die ist auch schon tot?
Nein, aber da habe ich mir dann auch gesagt, wenn ich sie jemals wiedersehe, das wird total absurd, dass ich natürlich dann...
Hast du die mal wieder gesehen?
Nee, ich habe ihr dann auch geschrieben, da habe ich nichts mehr... Weil die kannte ich natürlich auch.
Ja,
die war nicht mit mir in der Klasse, aber die kannte ich auch. Mhm. Und dann hat er mir nur gesagt, dass die Polizei auch verständigt ist und so. Und leider ist die Gesetzeslage so, dass man niemanden dafür verantwortlich machen kann, wenn aufgrund dieser Person sich jemand das Leben nimmt. Das ist kein Straftatbestand. Suizid aufgrund von Anstiftung oder so, in dem Fall wieder der Guru, das weil es so subtil war. Und ja, das ist die einzige Person, die ich im nahen Umfeld habe, die irgendwie ums Leben gekommen ist. Ja, und das finde ich eine absurde Art und Weise. Also da habe ich auch gedacht, boah, hätte ich was tun können, hätte ich, ich wusste es ja nicht. Wir hatten ja sporadisch nur noch Kontakt. Wir hatten Kontakt, aber jetzt nicht. Was tut man da, wenn man merkt, seine Freunde sind irgendwie in den Fängen eines Gurus, einer Sekte, einer Gruppe und du bist ja von außen, jede Kritik, die du äußerst, du bist ja dann sozusagen auch jemand...
Gefährdet.
Ja.
Man ist gefährdet, man hat Angst. Also ich finde so, keine Ahnung, es muss ja jeder sein Seelenheil irgendwie selber finden. Ich finde, das ist so auch ein bisschen schon, wie wenn man sich für Selbstmord entscheidet. Ich sag immer, Wandernde oder Reisende soll man nicht aufhalten. Also ich weiß, Selbstmord kann aus verschiedensten Gründen raus passieren, aber also ich habe nun schon mehrmals das Erlebnis gehabt, ob bei Freunden oder auch Bekannten, die wollten sich unbedingt umbringen.
Ja.
Die hatten sich das in den Kopf gesetzt. Und ich muss sagen, Egal, ob Therapien dazwischen waren, wir Freunde, die ihn das ausreden wollten. Mhm. Egal, wie viel Unterhaltung, Beschäftigung wir mit denen gemacht haben. Ich habe oder wie oft diese Menschen bei jemandem von uns übernachtet haben, weil immer jemand aufpassen sollte, musste oder auch wollte. Sie haben es alle zusammen geschafft, sich am Ende das Leben zu nehmen. So
und trotzdem
oder so.
Fühlen sich alle dann schlecht, die es versucht haben.
Natürlich fühlen sie alle schlecht. Aber ich, wenn es gibt bestimmt Ausnahmen, es ist nicht bei jedem der gleiche Grund, aber bei diesen ganzen Bekannten von mir war das so, die waren fertig mit ihrem Leben. Wenn ich mit denen geredet habe, die waren am Ende, die konnten nicht mehr weiter und vor allem das Schlimme, sie wollten auch nicht mehr weiter. Ja. Die haben gesagt, ich habe alles durchgefeiert, ich habe alles durch, ich bin fertig mit dieser Welt, bitte lasst mich gehen. Na, so. Aber kommen wir zu einer etwas lustigeren, trotzdem tragischen Geschichte. Es ist die Geschichte von Brillenverkäufer Robert. Das muss ich mal dazu sagen, das ist ein Freund von mir. Robert und Daniel, das waren so Freunde, die ich relativ schnell in Berlin kennengelernt habe, als ich damals hierher zog. Der Daniel hatte eine High-End-Boutique in Mitte, wo alle Stars hingegangen sind.
Aber die gibt's nicht mehr.
Die gibt's nicht mehr. Diese Boutique gibt's nicht mehr, ne. Ich weiß gar nicht, Daniel ist mittlerweile, er war damals natürlich auch schon etwas älter als ich und ich glaube, so partymäßig ist der nicht mehr viel unterwegs. Ich habe ihn einfach bestimmt seit 10 Jahren oder vielleicht auch länger nicht gesehen. Dieser Daniel und Robert waren quasi die besten Freunde, ein unzertrennliches Couple. Die sind immer zusammen auf meinen Partys aufgetaucht und der Robert, der wurde irgendwann tot. Ich meine sogar, dass es damals das alte Connection noch war. Es gibt ja mittlerweile auch wieder ein neues Connection.
Das ist in Schöneberg.
Genau. Und da gibt es ja so diverse Gänge, so Darkrooms und so weiter, Andreas Kreuz und keine Ahnung. Und der Robert, der ging in die Geschichte der damaligen Presse oder auch der damaligen Szene als die total verrückte Leiche im Sling ein. Aha. So war der Titel eines Artikels, den ich damals in der Prinz über ihn geschrieben habe, die total verrückte Leiche im Sling. Und es trug sich folgendermaßen zu. Der ist wohl auch, keine Ahnung, ob der irgendwie was getrunken hatte, ob der was eingeworfen hatte. Es war sowieso kein Kind von Traurigkeit und so. Und ist halt irgendwie da vermutlich ratzedicht oder nüchtern, ich habe keine Ahnung, wie es dann passiert ist, ins Connection gegangen. Und hat da weiß Gott was im Darkroom gemacht, hat sich auf jeden Fall in den Sling gelegt, ja, und ist da irgendwie verreckt. Der hat da einen Herzinfarkt gekriegt. Der
Sling, für alle, die es nicht wissen, ist so eine Art Schaukel.
So eine Gummischaukel, wo man sich wunderbar drauf stößeln lassen kann. Weil,
ist so eine wie so eine Liegeschaukel, so eine Art Hängematte.
Man hängt so in so einem Gespann drin, man schwebt quasi am Rücken oder am Bauch in der Luft und dann kommt jemand vorbei und stöpselt sich einfach so. Manchmal stehen auch noch 30 bis 40 Leute um einen herum.
Und applaudieren. Einhändig.
Nennen wir es Applaus. Auf jeden Fall.
Da bleibt kein Auge trocken.
So ist es. Und auf jeden Fall, dieser Robert, der lag da in den Sling, hat einen Herzinfarkt gehabt und der war schon stundenlang tot. Woran auch immer er gestorben ist, und wurde aber stundenlang auch noch durchgepimpert da drin. Und die Todeszeit war wohl irgendwie, was weiß ich, schon gegen Mitternacht, aber der letzte Kuitus war so um 6 Uhr morgens.
Und das konnte man rekonstruieren.
Naja, na klar, man weiß ja, wann der Todeszeitpunkt eintritt.
Ja,
hinterher.
Das aber wann der letzte Akt war.
Naja, pass auf, das war so, der letzte Akt war kurz, bevor die Polizei gerufen wurde. Deshalb konnte man das konstruieren. Und zwar war das so, der wurde noch in den Po gepumpt.
Aber Po gepumpt finde ich auch schön.
Ja, das gibt's auch. Auf jeden Fall wurde er in den Po gebumst und hat dann jemanden auf den Schwanz geschissen. Und deshalb ist es nicht aufgefallen, dass er schon tot war, weil derjenige dachte, der lebt noch oder macht da irgendwie nur aktiv mit. Das Ding ist aber, wenn man tot ist, lässt irgendwann der Körper so alle Funktionen sein und dann fließt man einfach aus. Und deshalb wurde um 4 Uhr morgens nicht die Polizei gerufen. Erst als der sich da überhaupt nicht mehr regte, da wurde dann die Polizei gerufen.
Und wenn wir jetzt ein richtig guter True Crime Podcast wären, hätten wir beide betroffenen Herren hier, der 6 Uhr und der 4 Uhr Mann, den könnten jetzt die Sicht der Dinge erzählen.
Habe ich damals zu meinem Artikel die total verrückte Leiche im Sling persönlich interviewt.
Ja.
Und der prangerte, der fand das überhaupt nicht schlimm. Der hat dann im Club gefragt, ob irgendjemand eine Unterhose hat, ob ihn jemand eine Mülltüte ist.
Gott.
Der hat sich dahinter nur darüber beklagt, dass er im Club nichts bekommen hat, um sich zu bedecken. Er hat sich da auf der Toilette notdürftig sauber gemacht und musste dann unten ohne von Schöneberg nach Neukölln mit dem Taxi fahren.
Und Gruß an die Taxifahrerin.
Denn danach. Ne? Also ja. Ist das nicht auch ein mysteriöser Tod? Und dann zu guter Letzt, wenn ich noch kurz darf.
Total, ja? Also ich muss das noch ein bisschen verdauen, was ich gerade gehört habe. Ja,
es ist
los.
Vor kurzem eine Transe auch gestorben, die mir, ich kannte sie gut, sie stand mir überhaupt nicht nahe, kurz gesagt, ich mochte sie nicht.
Unsympathische Menschen sterben.
Unsympathische Menschen, die bestimmte Bekannte von uns sind, sterben auch, genau. Und das total Verrückte ist, die hatte so eine eigene Kochshow, so eine Internet-Kochshow.
Ja.
Und da hat sie gerne irgendwie gekocht und so, mochte aber das ganze Essen gar nicht und so. Und was niemand weiß, die war Smegma-süchtig. Und obwohl sie von diesem Smegma unglaublich krank wurde, ging sie eines Morgens vor die Tür, um einzukaufen für ihre Kochshow. Und wurde einfach von irgendeinem Typ erschossen, über den sie mal was Schlechtes im Internet geschrieben hatte. Und derer waren es viele.
Nina, du darfst nie wieder das Haus verlassen, wenn die Leute jetzt schon also mit einem kleinen Waffenschein rumlaufen. Also wenn
wurde
einfach, eine Zielscheibe ist,
wurde
dann doch
du. Einfach erschossen, weil sie Scheiße gelabert und geschrieben hat.
Du kannst jetzt gerne zugeben, dass du es warst.
Ich war's nicht. Nein, ich spaß nicht. Du, solche Probleme, also die Welt ist mir zu klein. Solche
du
Probleme,
kannst vielleicht auch nicht so gut
zielen. Solche Probleme lösen immer andere für mich.
Ah ja, gut. Ha? Du, das ist, also wir kommen aus der True Crime Schiene nie mehr raus.
Nein, ich finde das fantastisch.
Ich spreche hier mit Zeugen, Tätern. Also,
wie
oh Gott.
Ist die übergewichtige, smegmasüchtige Internetköchin tatsächlich ins Leben gekommen?
Hört sich aber auch ein bisschen nach einem Pixar-Film an.
Smegmaniac, Smegmaniac. Das
also,
weißt du?
Ja, aber wenn Smegmaniac ein Pixar-Disney-Film wäre, würde ich, also Bastian, wie heißt
Pastewka.
Er? Pastewka würde die Rolle
die
übernehmen.
Smegma spielen.
Smegmaniac. Alle leben in Smegmanium, das ist eine
ja.
Smegma-City. Ja, am Smegmeer.
Mhm.
Das ist, mehr habe ich auch noch nicht zu pitchen, aber interessant, dass man wirklich, also die Schusswaffe kam dem natürlichen, also was das natürlich, dem Vergiftungstod zuvor.
Ja, genau.
Oh mein Gott.
Und die Moral von der Geschichte?
Lasst euch nicht erschießen.
Scheißgeschichten schmecken nicht.
trotzdem unser Beileid an alle Hinterbliebenen und Freunde und alle, die noch leben. Danke fürs Zuhören.
Ja. Schlaft gut.
Und lasst euch nicht erschießen. Mehr Lifehacks habe ich gerade nicht.
Tschüss.
Tschüss.
Hangover Berlin. Präsentiert von Energy.